sei so mutig, wie du kannst. Jeder Mensch ist da unterschiedlich.
Ja,
ja, du kannst nicht von jemandem heldenhaften Mut fordern, aber du kannst schon von jedem Menschen fordern, dass er sich sehr genau überlegt, wie weit kann ich eigentlich gehen. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass eine Demokratie nur eine Zukunft hat, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, sich dafür einzusetzen, und zwar auch mit ihrer Existenz. Mhm. Sonst haben die Feinde der Freiheit leichtes Spiel.
Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Ja, und wir machen Überstunden. Eigentlich sind wir ja schon in den Ferien, aber dieses Datum, der 20. Juli, der ja wie jedes Jahr auch in diesem Sommer ansteht, der beschäftigt uns ein wenig, weil da jährt sich was zum 80. Mal. Richtig, das Attentat auf Adolf Hitler. Und es gibt einen Menschen, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Das sage ich jetzt als, wie sagt man, Legal Disclaimer bei der Funke Mediengruppe. Da ist ja der Kommunikationschef von diesem Unternehmen, für das wir ja auch diesen Podcast machen. Aber hauptberuflich, lieber Dr. Tobias Korenke, bist du Historiker? Nee, im Herzen.
Im Herzen bin ich Historiker. Hauptberuflich bin ich natürlich Kommunikationsverantwortlicher der Funke Mediengruppe. Auch sehr gern.
Und uns verbindet etwas. Wir sind alle Jahrgang 64. Suse, hallo liebe Suse.
Hallo.
Wir waren, wenn ihr das verfolgt habt, im vergangenen Sommer nicht nur in Malsuren auf den Spuren von Suses Oma, sondern auch in der Wolfsschanze. Da hat nämlich dieses Attentat stattgefunden, dieses Misslungene. Dass es jetzt am vergangenen Wochenende einen Attentatsversuch auf Donald Trump gab, ja, das nennt man Koinzidenz. Ob das und was das miteinander vielleicht zu tun hat oder auch nicht, darüber reden wir. Lieber Tobias, was genau hast du mit dem 20. Juli 1944 zu tun?
Es gibt ziemlich enge familiäre Beziehungen zu Attentätern bzw. Mitverschwörern des 20. Juli. Meine Mutter Christine kommt aus der Familie Bonhoeffer-Donani. Meine Großmutter war Ursula Schleicher, geborene Bonhoeffer, eine der Schwestern von Dietrich und Klaus Bonhoeffer, eine Schwägerin von Hans von Donani. Vier Männer der Familie sind nach dem Attentat hingerichtet worden. Zwei waren schon vorher in Haft. Mein Großvater ist nach dem Attentat ins Gefängnis gekommen und ist dann noch in den letzten Kriegstagen tatsächlich umgebracht worden. In der Nacht vom 22. auf den 23. April 1945. Russen waren schon da. Und das sind natürlich Geschichten, die in der Familie bei mir zu Hause immer eine große Rolle spielen.
Mein Blick gebe ich ganz offen zu auf den 20. Juli. Da waren so ein paar adlige Militärs, die wollten Hitler loswerden. Stimmt, aber nicht nur. Der Widerstand war etwas sehr viel Breiteres.
Es war sehr viel Breiteres. In der Tat werden immer die Adligen und vor allem die Militärs und besonders die militärischen, aber die adligen Militärs ins Zentrum gerückt. Aber es gab eine ganz große zivile Bewegung, die übrigens auch nicht erst 1944 aktiv geworden ist, sondern schon vorher aktiv war, die aber tatsächlich ihrer ganzen Größe eigentlich in der Bundesrepublik nie so richtig wahrgenommen worden ist.
Man kennt so den Kreisauer Kreis.
Man kennt den Kreisauer Kreis, man kennt auch den Kreis in der Abwehr, Hans Oster, Wilhelm Canaris, Hans Donani auch gerade noch. Und dann kennt man ein paar Kirchenleute, Dietrich Bonhoeffer ist da sicher ganz wichtig. Aber das war's dann schon. Und es gibt eben irrsinnig viele Leute. Es waren so rund 2000 Menschen, die tatsächlich was mit dem Widerstand zu tun hatten, der dann im 20. Juli seinen Höhepunkt hatte.
Ich habe dein Buch gelesen. Widerstand aus Loyalität heißt das. Das ist 2020 erschienen, wo du ja genau über auch deine Großeltern sehr intensiv schreibst. Also was das für Menschen waren, was die für Werte hatten und dass dieses Nazi-Regime überhaupt nicht mit ihren Vorstellungen und Werten übereinstimmte. Jetzt schreibst du da auch, dass diese Widerstandsbewegung eigentlich im kollektiven Gedächtnis gar nicht richtig stattfindet. Ihr habt mit den Angehörigen Feierlichkeiten, ich weiß nicht, ist das immer noch so?
Ja, ist immer noch so. Ja.
Und was ich jetzt aber vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen habe, ist Frauen im Kampf für Menschlichkeit. Eine Sonderausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand schließt Wissenslücken. Und da geht es explizit um die Frauen. Ja. Und du schreibst ja über deine Großmutter Ursula Schleicher auch explizit über ihren Widerstand, der jetzt nicht konspirativ am Arbeitsplatz und weiß ich nicht stattfand, sondern eigentlich ja zu Hause oder im Engagement für andere.
Ja, im Engagement für Verfolgte tatsächlich.
Ist deine Großmutter Teil dieser Ausstellung?
Nein, meine Großmutter ist nicht Teil dieser Ausstellung. Meine Großmutter ist mit meinem Großvater gemeinsam Teil der ständigen Ausstellung. Aber diese Ausstellung über Frauen im Widerstand ist ausgezeichnet. Ich habe sie tatsächlich inzwischen gesehen und sie füllt wirklich ganz wichtige Lücken, weil es war tatsächlich immer von den Männern die Rede und von den Frauen viel, viel zu wenig. Das galt übrigens auch für Widerstandsgruppen wie den Kreisauer Kreis. Ja, man sprach immer von Helmut James von Moltke, seine Frau Freier von Moltke, die diese Treffen in Kreisau mitorganisiert hat, spielte gar keine Rolle. Die Frauen haben da alle eine entscheidende Rolle gespielt. Mhm.
Der Bundestag hat ja auch erst 2019 überhaupt anerkannt, dass es diese Frauen gab, die auch im Widerstand waren. Wie erklärst du dir das, dass das überhaupt generell diese ganze Widerstandsbewegung, die eben nicht nur aus Militärs oder Adligen bestand, so still war über all die Jahre nicht wahrgenommen im kollektiven Gedächtnis?
Ich glaube tatsächlich, dass es den Deutschen schwer fällt und lange besonders schwer gefallen ist, anzuerkennen, dass es Menschen gab, die tatsächlich gegen das NS-Regime gehandelt haben. Denn das zeigt ja im Umkehrschluss, dass das durchaus möglich war, dass übrigens man auch ziemlich genau wissen konnte, was da für riesige Verbrechen passiert sind, die auch so einen Widerstand dann tatsächlich erst ausgelöst haben. Und ich glaube, das war für die Mehrheitsgesellschaft nicht so leicht zu akzeptieren. Und das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und insgesamt denke ich, wenn man sich die ganze deutsche Tradition so anguckt, tut man sich insgesamt leider in unserem Land schwer mit Freiheitstradition. Mhm. Menschen, die sich für die Freiheit einsetzen, werden eigentlich sehr schnell marginalisiert, an den Rand gedrängt. Das kann man übrigens auch sehen, wie ich finde, im Umgang mit den Bürgerrechtlern der DDR. Auch die haben eigentlich immer eine marginale Position eingenommen in der kollektiven Betrachtung. Und ich muss immer an ein Interview denken, das kurz vor dem Tod von Bärbel Bohley in der Zeit erschienen ist, wo Bärbel Bohley, die ja nun wirklich eine wichtige Widerstandskämpferin in der DDR war, eine ganz wichtige Oppositionelle, die wahnsinnig viel da bewirkt hat, wo sie gefragt wird, was sie sich denn wünschen würde. Und dann sagt sie sehr banal, aber es sagt ganz viel aus über die Anerkennung dieser Menschen, ein Balkon wäre ganz schön. Und ich dachte, verdammt nochmal, dieser mutigen Frau hätte man doch irgendwie einen Balkon nochmal zukommen lassen können. Hatte niemand offenbar Interesse dran.
Wobei, was die Widerständler vom 20. Juli angeht, sie hatten natürlich auch keine Lobby. Also alle die rechts waren, für die waren es Verräter.
Klar.
Für die links waren, ich kann mich erinnern, waren eigentlich alle deutschen Nazis. Da gab es gar keinen Widerstand. Ja. Und wenn, dann waren das irgendwelche komischen Vögel, die wollten zwar Hitler loswerden, aber grundsätzlich hatten sie mit Diktatur nicht so ein Problem. Ich habe nie so eine richtige Lobby des Widerstands gegen Hitler wahrgenommen.
Ist völlig richtig. Aber auch das hängt natürlich damit zusammen, dass die große Mehrheit dem Nationalsozialismus gefolgt ist und tatsächlich nicht, wie man es dann so gerne nach dem Krieg hat durchblicken lassen, das erste Opfer der Nazis war, sondern sind viele Menschen und die große Mehrheit ist mit großer Begeisterung Hitler gefolgt. Und das trübt den Blick schon sehr auf den Widerstand.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld. Es folgt die Werbung. Möp. Werbung Ende.
Du hast völlig recht, es gab keine wirkliche Lobby. Das sieht man übrigens auch daran, dass die Angehörigen es waren, die die ersten Veranstaltungen durchgeführt haben zur Erinnerung an den Widerstand des 20. Juli. Das war nicht staatlich angeregt. Und gerade in den ersten Jahren, wo der Verratsvorwurf noch im Raum stand, ganz massiv im Raum stand, da konnte meine Mutter auch ganz viel erzählen, wie sie selber als Verräterkind noch bezeichnet worden ist.
Echt wahr?
Ja, klar. Das hat lange noch eine Rolle gespielt. Gerade in den ersten Jahren, also nach dem Krieg, waren es die Angehörigen, die die Erinnerung an die hingerichteten Widerstandskämpfer tatsächlich aufrechterhalten haben. Der große Durchbruch war dann 1954, als Theodor Heuss tatsächlich eine große Rede gehalten hat, in der er sozusagen das Heldenhafte der Widerstandskämpfer gepriesen hat, was irgendwie auch Quatsch ist. Ich glaube, es sind eigentlich keine Helden, weil sie viel zu gebrochen sind, viel zu widersprüchlich in ihren Biografien. Aber es sind Vorbilder, von denen man eine ganze Menge lernen kann.
Und einen Punkt haben wir vielleicht sogar noch vergessen. Diese Widerständler haben natürlich den ganzen Mitläufern ja auch nochmal nachträglich so den Spiegel vorgehalten.
Nein, das meine ich.
Weil das,
genau,
was du gerade gesagt hast,
genau, das
Widerstand war möglich.
Ja.
Und viele haben gesagt, ach, das war halt so ein Regime und die totale Kontrolle und wir konnten ja nichts machen.
Ja, wobei ich auch glaube, dass es viele Menschen gab, die am Scheitern des Attentates festmachten, dass Widerstand eben doch nicht erfolgreich war. Ist ja gescheitert. Ja, warum sollte man das machen?
Man muss dazu nur historisch einmal sagen, so alles, was schief gehen konnte, ist schief gegangen bei diesem Attentat.
Ja, das kann man so festhalten.
Also die Tasche mit der Sprengladung war verrückt. Ja. Es war nur eine von zwei Sprengladungen überhaupt scharf gemacht. Hitler war dummerweise am ganz anderen Ende des Kartentisches und.
Ja, und es war ja nicht,
also es gab
der erste,
ja,
es war ja nicht der erste Attentatsversuch, sondern es gab ja vorher schon eine ganze Reihe von Versuchen, Hitler zu beseitigen. Und man muss eben leider feststellen, Hitler hat sich entweder zu früh aus dem Staub gemacht oder die Bomben sind nicht hochgegangen. Es gab immer wieder Versuche, ihn zu beseitigen, und das war tatsächlich absolut glücklos, das Ganze.
Jetzt habe ich mich gefragt, eine große Rolle spielt ja Dietrich Bonhoeffer war Pfarrer oder Theologe. Eine große Rolle spielte auch die Bekennende Kirche hier in Berlin, Dahlem. Jetzt habe ich mich gefragt, braucht es solche christlichen Werte, damit man in den Widerstand geht oder ein System anzweifelt? Oder was ist es, dass deine Verwandtschaft, für die völlig klar war, das geht so nicht und dieser Mann ist böse oder lebensgefährlich. Woher kommt das? Also wie würdest du das erklären?
Also man braucht nicht unbedingt christliche Werte. In meiner Familie spielten die schon eine große Rolle. Die waren nicht irgendwie fromm, auch Dietrich Bonhoeffer nicht und schon gar nicht frömmelnd. Aber es gab so eine christliche Legierung, würde ich mal sagen. Das spielte schon eine große Rolle. Es war ein Wertekanon, der einem natürlich Orientierung im Leben gab. Aber es sind ja auch in der Widerstandsbewegung des 20. Juli viele Menschen gewesen, die diese christliche Legierung nicht so ausgeprägt hatten. Zum Beispiel gab es eine ganze Menge Sozialdemokraten, die kirchlich distanziert waren. Julius Leber ist jemand, Carlo Mierendorf, Theo Haubach, das sind übrigens alles Namen, an die heute kaum mehr jemand denkt.
Man denkt sofort an Charlottenburger Viertel,
genau,
ne? Mierendorfplatz.
Man denkt an Charlottenburger Viertel, aber
Julius Leber Kaserne,
Leberbrücke. Genau, aber es sind eben alles sehr bedeutende sozialdemokratische Köpfe, die im Widerstand waren. Julius Leber war mit Stauffenberg befreundet. Das ist alles heute vergessen, und gerade auch die Sozialdemokratie hat leider diese Leute jetzt nicht so richtig mehr ganz oben in ihrer Erinnerungskultur. Zu den Werten, das waren andere Werte. Ich glaube, am Ende geht es um Mitmenschlichkeit, um Empathie, um das sich hineinversetzen in das Leiden anderer Menschen und um die Unfähigkeit, dieses Leiden ertragen zu können. das ist am Ende der menschliche Kern dieses Widerstands gewesen. In meiner Familie bin ich da ganz sicher. Es war sehr deutlich, was mit den Juden passierte. Es gab sehr viele jüdische Freunde der Familie. Eine Schwester meiner Großmutter, die Zwillingsschwester von Dietrich Bonhoeffer, war mit einem Juden verheiratet. Die mussten emigrieren nach der sogenannten Reichskristallnacht. Man hat sehr genau wahrgenommen, wie Entrechtung, Diskriminierung und dann auch Verfolgung stattfand. Und das war einfach unerträglich für sehr viele Menschen, die dann im Widerstand waren und die den Schritt zum Widerstand gegangen sind. Vielleicht ist aber auch nochmal wichtig, ich habe darüber auch tatsächlich mal was geschrieben. Ich glaube, mein Großvater und ich bin auch ganz sicher meine Großmutter wären selber nie auf den Begriff Widerstand gekommen. Für das, was sie getan haben.
Aha.
Das spielte gar keine Rolle. Und ich glaube übrigens, die meisten Menschen, die dann dabei waren, wären gar nicht auf den Begriff gekommen, sondern die haben einfach gesagt, das ist anständig. Ja, man kann das nicht so passieren lassen.
Du schreibst ja vor allen Dingen eigentlich über deine Großmutter, wahrscheinlich auch, weil sie dir am nächsten ist, weil du sie noch erlebt
ich
hast.
Ich habe sie eben noch sehr genau erlebt. Wir haben einige Jahre zusammengelebt unter einem Dach und das hat mich natürlich schon sehr geprägt und führt übrigens bis heute dazu, dass ich immer wieder denke, verdammt nochmal, ich hätte die eine oder andere Frage mal stellen können, habe ich nicht getan.
Aber kenne ich.
Denken wir, glaube ich, alle.
Das, ne? Das ist wirklich, also ich kann wirklich auch nur allen Menschen raten, stellt die Fragen an eure Großeltern und an eure Eltern. Irgendwann geht's nicht mehr.
Wie war der Umgang mit dieser Geschichte? Weil ihr Mann, also sie hat das ja, sie hat ja regelmäßig Essen zum Gefängnis gebracht. Der hat da ja ein Jahr oder so, der ist 44, am 2. Februar 44 verurteilt worden. Und dann hat er ja noch ein Jahr gesessen, bis dann die Hinrichtung stattfand. Wie hat die über diese Zeit gesprochen oder war das so ein Stillschweigen? Also
nein, sie hat tatsächlich immer wieder darüber gesprochen und das haben wir Enkel schon wahrgenommen, dass das ein wahnsinniger Schmerz war für sie, diesen Mann zu verlieren und die Umstände, wie sie ihn verloren hat. Das hat sie, dieser Schmerz hat sie nie losgelassen, sodass das übrigens auch dazu führte, dass wir schon auch Hemmungen hatten, da genauer nachzufragen. Ja, wie war denn das eigentlich? Was völlig klar war, war, dass sie wahnsinnig fürsorglich war. Sie hat tatsächlich allen Gefangenen Männern aus der Familie Essen gebracht. Mein Großvater, das ist die Geschichte, hat ganz häufig das Essen wieder zurückgehen lassen, weil er das Gefühl hatte, sie würde das von ihren Rationen absparen und das wollte er nicht.
Wahrscheinlich auch der Fall
war. Das war sicher der Fall.
Ja.
Und natürlich haben sie alles getan, um ihre, und da war meine Großmutter auch ganz führend, um ihre Männer aus dem Gefängnis wieder rauszubekommen, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt, an dem man dann sah, dass der Krieg dem Ende zuging und dass er eben definitiv nicht für Deutschland zu gewinnen war, hat man sehr auch auf Zeit gespielt, weil man wusste, irgendwann wird es zur Befreiung kommen.
Und deswegen ist es noch viel tragischer, dass das im April passierte und im Mai dann die Kapitulation war.
Also zwei Wochen nach dem Tod meines Großvaters war die Kapitulation und die
Befreiung. Hast du da für dich so einen Auftrag abgeleitet aus dieser Großmutter? Mission?
Ach, Vermächtnis? Nein, das ist, klingt ja alles so pathetisch.
Naja, wie
aber,
wird man es anders
aber
nennen?
Ich würde schon sagen, ich habe was gelernt und das gilt übrigens für ganz, ganz viele Nachkommen aus diesen Familien, die sich jetzt am 20. Juli auch alle wieder treffen werden. Also wir werden am Abend des 20. Juli wieder ein sehr nettes Zusammensein haben mit, ich glaube, fast 1000 Nachkommen, die da zusammenkommen.
Wow.
Das ist sehr besonders. Und
wie muss man sich das vorstellen? Das ist doch keine Party, oder?
Nein, das ist keine Party.
Wird nicht ausgelassen gefeiert.
Nein, es gibt keine große Musik oder so, sondern aber es sind sehr gute Gespräche.
Aber es ist auch keine Trauerveranstaltung.
Nein, es ist auch gar keine Trauerveranstaltung.
Es ist ein Treffen.
Es ist ein Treffen und es ist ein Treffen von Menschen, die, und da sieht man übrigens immer noch, wie ich finde, wie breit diese Widerstandsbewegung war, aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen, aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern kommen und die sich austauschen, weil sie nämlich eines verbindet, diese Erfahrung. Und wenn du fragst nach einer Mission, das würde ich mir überhaupt nicht anmaßen. Aber was es schon gibt bei all diesen Nachkommen oder bei sehr vielen dieser Nachkommen ist eine bestimmte Sensibilität für politische Entwicklung, für eigentlich alle Einschränkungen von Freiheit, für eine Bedrohung des Rechtsstaates. Das treibt uns alle um. Deswegen haben wir übrigens im Februar dieses Jahres auch einen Aufruf gestartet vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen in diesem Jahr, um tatsächlich nicht nur unsere Sensibilität in diesen Fragen zum Ausdruck zu bringen, sondern auch andere Menschen zu sensibilisieren, was gerade passiert. Da spielten natürlich auch die dann deutlich gewordenen Deportationspläne der AfD bzw. von Teilen der AfD eine große Rolle.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld, es folgt die Werbung. Möp. Werbung Ende. Außerdem habt ihr jetzt zum 80. Jahrestag ein Manifest veröffentlicht, das immerhin von Joachim Gau, Christian Wulff, Horst Köhler, drei Ex-Bundespräsidenten.
Ja. Christina Rau, auch als Frau eines Ex-Bundespräsidenten. Ja.
Eine wunderbare Frau übrigens.
Eine wunderbare
Frau.
Das hier
einfach nur.
Finde ich auch, ja.
Thomas de Maizière ist mit dem Kuratorium. Ja. Also ihr seid schon auch eine anständige Organisation.
Julia Becker hat übrigens auch unterschrieben.
Julia Becker, die Funke-Verlegerin, natürlich. Schönen Gruß an dieser Stelle. Was steht in diesem Manifest für alle die nicht so geübt sind im Manifeste lesen?
Letztendlich ist es ein Manifest, das aufruft, wachsam mit dem Rechtsstaat und der Demokratie umzugehen. Das ist eigentlich der Kern dieses Manifestes als ein wesentliches Learning aus diesem Kapitel der deutschen Geschichte. Und es beginnt ganz interessant damit, dass die Unterschiede zwischen Opposition in der Demokratie und Widerstand in der Diktatur beschrieben und beleuchtet werden, weil wir uns tatsächlich mit aller Kraft dagegen wehren, dass das gleichgesetzt wird. Das hat auch einen ganz konkreten Hintergrund. Gerade Rechtsextremisten nutzen die Widerstandskämpfer für ihre Zwecke und gibt gerade übrigens in den USA einen irrsinnigen Trend von Evangelikalen, Dietrich Bonhoeffer, in seinem Widerstand als Kronzeugen für die Notwendigkeit des Widerstandes gegen die Demokraten in den USA heranzuziehen.
Das nennt man, glaube ich, Täter-Opfer-Umkehr.
Das nennt man Täter-Opfer-Umkehr und das ist eine Entwicklung, die wir sehr kritisch sehen. Und hier hat tatsächlich in Deutschland auch die AfD versucht, sich in die Tradition von Stauffenberg zu setzen, im Sinne von auch wir müssen Widerstand leisten gegen die unmöglichen Verhältnisse in diesem Land.
Also ganz kurz nur, um das für alle, die das gar nicht so richtig verstehen können.
Ja.
Die AfD ist jetzt quasi Stauffenberg und diese Gruppe, die im Widerstand sich befindet, gegen die diktatorische Ampelregierung.
Das ist so ein Ansatz. Ja, sie waren schon...
Da muss man aber schon...
Da muss man schon sehr tricky sein.
Schon ordentlich was geraucht
auch relativ,
haben.
Und man muss auch relativ unverschämt sein. Das ist übrigens keine aktuelle Entwicklung, sondern es gab es schon sehr ausgeprägt in den Merkel-Jahren, dass Merkel als das Böse dargestellt wurde, gegen das es im Sinne von Stauffenberg und seinen Gefährten Widerstand zu leisten gäbe.
Das ist
mehr tatsächlich so eine Instrumentalisierung. Ja. Und in der Tat, was eben gerade in den USA passiert, ist wirklich interessant in evangelikalen Kreisen, wo Bonhoeffer eigentlich auch als der Kronzeuge für den notwendigen Widerstand gegen das Böse, und das Böse ist die Biden-Regierung, ist die Diversity-Welt, ist Gendern, Abtreibung, all das herhalten muss. Und es erscheint jetzt im Oktober ein neuer Film, der tatsächlich in den evangelikalen Angel Studios gedreht wurde. Das ist sozusagen die evangelikale Gegenbewegung zu Hollywood. Eindeutig mit dem Tenor, Bonhoeffer kämpft gegen das Böse und das Böse ist eben auf der Seite dieser modernen, verruchten, unmoralischen Welt. Das erscheint pünktlich zum Wahlkampf und kurz vor der Wahl.
Ja, wenn
ich muss das mal sacken lassen.
Ja, mir geht's gerade genauso. Ich finde das auch sehr tatsächlich sehr bedrohlich, also auch, weil ich es immer weiter denke, ne? Weil ich denke, okay, was passiert denn hier, wenn die nächsten Bundestagswahlen wieder anstehen, wenn wir tatsächlich eine AfD, eine starke AfD kriegen? Was heißt das für mich auch im Einzelnen? Ja, und deswegen vielleicht die Frage an dich, könntest du dir vorstellen, dass du so wie deine Verwandtschaft oder deine Vorfahren in den Widerstand gegangen sind, dass du das heutzutage mit den Mitteln, das ist sicherlich nicht ganz vergleichbar, aber dass du das auch tätest?
Ich finde, es ist in der Tat nicht ganz vergleichbar. Ich finde, es kommt darauf an, dass wir alles dafür tun, dass wir nie Widerstand leisten müssen. Mhm. Und das heißt, mit aller Kraft diese Demokratie, diesen freiheitlichen Rechtsstaat verteidigen. Ja, bei allen Defiziten, die es auch da gibt, ist das eine ganz großartige freiheitliche Ordnung, in der wir leben. Ist vielleicht die freiheitlichste Gesellschaft in der deutschen, oder sicher die freiheitlichste Gesellschaft in der deutschen Geschichte, und die müssen wir mit Zähnen und Klauen.
Jetzt ist er aber elegant der Frage ausgewichen,
danke.
Schatz. Du bist zu nett zu Tobias.
Ja, aber das ist doch das Wesentliche.
Ja, du, wirklich, aber die Frage lautete, würdest du im Fall der Fälle, wärst du ein Widerständler? Weil ich kann für mich relativ klar sagen, ich würde mich, glaube ich, verkrümeln.
Ich kann das überhaupt nicht für mich sagen. Auch ich kann es, ich kann, würde mir das auch nie anmaßen, zu sagen, dass ich da Widerstand leisten würde in so einer Situation. Das fände ich anmaßen. Mhm. Das hängt dann auch von ganz vielen Dingen ab. Also ich habe zum Beispiel bei einem Widerstandskämpfer, nämlich Pater Alfred Delp, ein Jesuit, ja, ein fantastischer Kopf übrigens, der auch ganz wunderbare Texte, die leider auch weitgehend vergessen sind, geschrieben hat, gelernt, dass es zum Beispiel viel einfacher ist, in den Widerstand zu gehen, wenn man keine Familie hat, wenn man keine Kinder hat. Übrigens ist das natürlich auch in der Nachkriegsgeschichte, muss man wirklich auch sagen, es ist keine Frage, die offen diskutiert worden ist, aber ich weiß, dass es in vielen Familien, auch in meiner Familie, eine Rolle spielte. Die Frage, warum hat mein Vater eigentlich sich für dieses Land entschieden und für dieses Land Widerstand geleistet, um wieder eine freiheitliche Gesellschaft herzustellen, und hat uns eigentlich verlassen. Ja, diese Fragen haben in meiner Familie eine große Rolle gespielt. Meine Cousine Dorothee Röhrig aus der Donani-Familie stammt, hat gerade letztes Jahr ein tolles Buch darüber geschrieben, genau über diese Fragen. Über ihre Mutter hat sie ein Buch geschrieben.
Mm. Du gibst ja aber am Ende deines Buches, gibst du ja auch Antworten, also auf was wir achten sollten.
Ja.
Ne? Also da geht es los mit Hüte das Recht, also eine geordnete Kontrolle durch das Volk und nicht, wie wir das im Falle von Trump mit dem obersten Gerichtshof haben oder wie wir das bei Orban sehen oder auch Netanyahu. Ja, also das Recht so zu unterhöhlen, dass ich quasi in eine Autokratie komme, ja.
Genau.
Dann sagst du, suche und finde Halt in Bindung, also in der Gemeinschaft, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass Gemeinschaften einem die Kraft geben, resistent zu sein, sich selbst zu reflektieren und gemeinsam dann Wege zu finden, um auch gegen...
Du bist nicht allein.
Du bist nicht allein, aber das ist natürlich auch etwas, also wenn ich jetzt wieder in einige Länder gucke, also jetzt meinetwegen vielleicht hier sogar in Mecklenburg-Vorpommern oder so, das machen ja die Nazis oder die Neonazis machen das ja da. Die gehen in die kleinen Dörfer und die bauen da Gemeinschaften und die sagen, du bist nicht allein, wir sehen dich, wir nehmen dich an die Hand und so weiter.
Also, da müssen wir Gegengemeinschaften bauen.
Genau. Mhm. Und da frage ich mich eben, was kann das sein an Gegengemeinschaft in diesen zu kurz gekommenen?
Also erstmal sitzen ja hier schon drei.
Zu kurz gekommenen Landschaften. Also in Berlin, dass da alles möglich ist, okay, aber wie ist es auf dem Land? Also
es ist tatsächlich sehr viel komplizierter auf dem Land, und wenn man dort ist und mit den Menschen spricht, merkt man das ja auch. Und wenn man zum Beispiel in Thüringen unterwegs ist, wo ich relativ häufig bin, merkt man ja auch an, weiß nicht, Plakatierung, an Shops, die dort in den Dörfern sind, die letzten Verbliebenen, wie da die AfD sich breit gemacht hat. Da ist tatsächlich eine Entwicklung, die einem Angst und Bange werden lässt. Das ist gar keine Frage. Und tatsächlich da zu unterstützen, die Leute, die sich da mit Händen und Füßen gegen wehren, gegen diese Entwicklung, glaube ich schon, dass das unsere Aufgabe ist. Ja. Es gibt ja dieses Dorf, kennt ihr auch, ich glaube Jammel heißt das, wo es jedes Jahr dieses Rockkonzerte gegen rechts gibt. Das ist ja so eine Solidarisierung, die ich zum Beispiel großartig finde.
Nur dieses Paar, das das organisiert, hat auch, wenn gerade nicht Konzert
ganz
ist,
schlimme Zeit.
360 Tage im Jahr, wo es einsam bis bedrohlich da wird. Also großen Respekt vor den Leuten.
Riesenrespekt.
Hab allerdings auch Verständnis für die, die sagen, ey komm, das muss ich mir, meinen Kindern, meiner Familie nicht antun.
Nein, das habe ich natürlich auch. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass wir diese demokratischen Leuchttürme, die es eben auch im ländlichen Raum gibt, stützen müssen, unterstützen müssen, dass die wirklich wissen, sie sind nicht allein. Mhm. Und da spielten zum Beispiel die Demonstrationen Anfang dieses Jahres eine große Rolle. Die haben ja nicht nur in Berlin, Hamburg und München und auch nicht nur in Erfurt und Jena stattgefunden, sondern auch in kleineren Städten und Landkreisen. Und das war wichtig.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld. Es folgt die Werbung. Möp. Werbung Ende. Der CSD in Pirna, jetzt gerade an diesem Wochenende, ich meine gut, die wollten Tausende von Köln nach Pirna, es waren da nur 20, aber egal.
Immerhin, es waren doch eine ganze Menge da und es war friedlich und es war ein sehr lebendiger Ausdruck dessen, dass auch dort die queere Community nicht allein ist.
Dann würde ich gerne, darf ich diese 6 Punkte noch, finde ich nämlich
unbedingt
ganz spannend.
Ja, klar.
Dann sagst du, setz dich für das Gemeinwohl ein, nimm Verantwortung für das Ganze, nur dann kann Demokratie funktionieren. Da habe ich mich gefragt, wie geht das, wo viele, viele Menschen, und ich habe ja solche Klienten auch, eigentlich schon mit ihrem Leben überfordert sind. Also wo ist da ein Anknüpfungspunkt an das Gemeinwohl?
Ich glaube, dass tatsächlich die treibende Kraft der Widerständler war, dass sie alle davon überzeugt waren, sie machen den Unterschied. Das heißt, jeder ist nicht nur für sich und sein engstes Umfeld, sondern für das große Ganze mitverantwortlich. Wenn man diese Überzeugung nicht hat, dann kommt man ja sehr schnell zu der Aussage, na, was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts ändern. Genau. Und ich gebe zu, dass man sich ja selber schon auch in demokratischen Verhältnissen häufig genug hilflos fühlt und denkt, ja, was kann ich denn jetzt dran ändern? Aber wenn man sich dann engagiert, politisch, im Verein, in der Gemeinde, im Freundeskreis, merkt man, dass man natürlich was bewirken kann. Das sind kleine Schritte, aber es sind Möglichkeiten, tatsächlich die Welt ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Und wenn das eben ein paar mehr Leute machen, dann wird es auch besser. Ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig idealistisch.
Nein, ich zitiere eine uns beiden bekannte Psychologin, Vertreterin der positiven Psychologie, die sagt nämlich, in Wirklichkeit ist das gar keine Belastung, wenn ich mich für eine Gemeinschaft engagiere, sondern das, was ich zurückbekomme, Gefühle von Selbstwirksamkeit, Verbundenheit und so weiter, wiegen die 2-3 Stunden die Woche locker auf.
Davon bin ich zutiefst überzeugt, dieses Gefühl, gebraucht zu werden, das gibt Sinn und das erfüllt die Menschen und lässt sie übrigens gleich gut gelaunter.
Und wir sind auch wieder bei der Bindung, oder der Verbundenheit. Wieder bei der Bindung
und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
Dann hast du gesagt, suche die Wahrheit. Und das ist natürlich ein großer Begriff, weil ich schon weiß, dass mein Mann eine andere Wahrheit hat als ich.
Ja, ich glaube auch, der Begriff Wahrheit ist tatsächlich vielleicht sogar etwas misleading. Ich würde es heute formulieren, 4 Jahre später, stell dich der Realität. Geh der Realität auf den Grund. Gucke, wie es wirklich ist. Versuche, die Zusammenhänge aufzudecken. Gib dich nicht zufrieden mit der oberflächlichen Behauptung, die du in Social Media findest, sondern geh der Sache auf den Grund.
Lass
und da sind
verarschen.
Übrigens die sozialen Medien wirklich ein Punkt, der natürlich ein Medium, das natürlich wirklich dazu prädestiniert ist, einen an der Nase herumzuführen. Wir wissen sehr genau, welche Rolle die sozialen Medien inzwischen bei der Verbreitung von Lügen, Desinformation, Fake News spielen. Und ich glaube genau, das müssen wir durchdringen und uns gegen diesen Nebel, diesen Fake News Nebel, der sich sehr schnell über alles legt, wehren, beziehungsweise müssen den durchstechen, uns zu den Dingen kommen, die wirklich stattfinden. Und das kann man, und da kommen auch wieder Bindungen ins Spiel, wenn man nämlich darüber diskutiert, wenn man andere Meinungen nochmal einholt, wenn man gemeinsam reflektiert über die Lage und über die Situation.
Genau. Und wenn man vielleicht auch, das habe ich neulich gemacht, bei Facebook so eine Fake News gemeldet hat und gleichzeitig auch noch die Agentur, um den, weil es um einen Prominenten ging, darüber informiert hat, die dann einfach nochmal einen anderen Druck aufbauen können.
Ja, oder, das nicht einfach dafür so sorgen, hinnehmen, sondern sich da auch tatsächlich zu Wort melden und zu sagen, hör mal, das ist einfach eine glatte Lüge. Das kann man allerdings, wenn man auf TikTok unterwegs ist auf Instagram, kann man das jeden Tag
abfüllendes Programm
50 Mal machen wahrscheinlich.
Dann hast du als 5 lass Empathie zu. Ich würde sagen, Empathie kann sein, ich kann dich wahrnehmen und fühlen und ich kann auch verstehen. Also ich habe zum Beispiel Schmerzempathie, wenn du hinfällst oder so. Das eigentliche Wort, das da aber hin müsste, meines Erachtens, ist Mitgefühl.
Ja.
Weil das Mitgefühl über die Empathie hinausgeht, weil ich dich sehe in deiner Not und dir helfe, weißt du?
Und es ist nicht das Mitleid, das reicht nämlich nicht, sondern es ist das Mitgefühl, weil das macht dich aktiv.
Genau.
Du kannst eigentlich nicht ertragen, wie jemand anders leidet, nur weil er so ist, wie er ist zum Beispiel.
Genau.
Ja, genau
zum
das.
Beispiel. Oder weil du dich für Minderheiten einsetzt.
Genau, weil du dich für Minderheiten einsetzt. Und ich glaube, dass dieses Mitgefühl sich natürlich auch sehr häufig verflüchtigt, wenn du unter Druck stehst und du merkst es im Job zum Beispiel, sehr häufig hat man tatsächlich überhaupt oder meint, keinen Raum zu haben für Mitgefühl, aber schon im engsten Umkreis, gerade im Beruf, macht es wirklich was aus, ob man Mitgefühl hat für Leute, die irgendwie diskriminiert werden, denen es nicht so gut geht, aus was für Gründen noch.
Ja, ich hab zum Beispiel in meinem Buch drin, weil da geht es auch um Empathie und Mitgefühl, um diese Unterschiedlichkeit. Und da hat Tanja Singer, ist eine Psychologin, die sehr aktiv ist auf diesem Mitgefühlsforschungszweig. Ja. Und die hat einen Mönch, bittet sie erst empathisch, also der kriegt grauenhafte Bilder von Kindern, die irgendwie misshandelt werden, oder das erst empathisch wahrzunehmen und dann mit Mitgefühl, weil das sind andere Gehirnbereiche.
Und sie hat gleichzeitig sein Hirn gescannt. Ne?
Und sie hat gleichzeitig, genau, das hätte ich jetzt erzählt, sie hat gleichzeitig sein Hirn gescannt. Und dann siehst du halt, es sind unterschiedliche Hirnbereiche. Und solange er sein empathisches Gefühl oder diese Gehirnbereiche angespielt waren, war er selber voll im Schmerz mit den Kindern. Und in dem Moment, wo er dann, weil er sowas eben auch geübt hatte, es gibt ja Mitgefühlsmeditationen und solche Sachen, nachdem er die Ebene gewechselt hatte, oder ich weiß nicht, wie er das macht, aber er hat das gemacht während dieser Vorführung dieser Kinder, veränderte sich auch sein Ganzes, also er ist rausgekommen aus dem Stress. Und das ist ja genau der Moment, wo dann eben auch mitfühlendes Verhalten oder Handeln entstehen kann.
Ja, eine sehr interessante Analyse.
Weil du bist weg, weg von dem, also du bist nicht mehr so dicht dran, aber du siehst, dass da Hilfe gebraucht wird.
Genau das. Und du machst eben nicht die Augen zu.
Nee.
Und das macht man ja, weiß man von sich selber, sehr genau, viel zu häufig. Man verschließt die Augen vor Unrecht, was geschieht, vor Leid, was vor deiner Haustür stattfindet. Genau. Und das sollte man nicht tun.
Jetzt komme ich noch zu dem 6. Punkt, der passt hier nämlich wunderbar in unseren Mutmach-Podcast, weil du sagst, sei
deswegen
so.
Habt ihr mich doch eingeladen, oder?
Sei so mutig, wie du kannst, für die Freiheit Opfer zu bringen.
Das ist jetzt nicht der Aufruf, keine Ahnung, dumme Sachen zu machen oder so. Sei so mutig, wie du kannst. Es ist so ein bisschen so Heldenmut dabei, ne?
Naja, ich wehre mich eigentlich immer gegen dieses Heldische, weil in dem Moment, wo wir die Widerständler zu Helden machen, halten wir sie uns auch vom Leib.
Das schafft Distanz, ne?
Dann sind sie so weit
auf
dem Sockel und haben nichts mehr mit uns zu tun. Und ich glaube, die sind in ihrer Menschlichkeit eben doch uns ziemlich nah, weil sie was Vorbildhaftes haben. Und das Mutige, deswegen schränke ich das ja auch ein, sei so mutig, wie du kannst. Das jeder Mensch ist da unterschiedlich.
Ja, absolut.
Ja, du kannst nicht von jemandem heldenhaften Mut fordern, aber du kannst schon von jedem Menschen fordern, dass er sich sehr genau überlegt, wie weit kann ich eigentlich gehen? Ich als Tobias Korenke zum Beispiel, wie weit kann ich eigentlich mutig sein? Und ich finde, das kann man schon verlangen. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass eine Demokratie oder eine freiheitliche Gesellschaft nur eine Zukunft hat, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, sich dafür einzusetzen, und zwar auch mit ihrer Existenz. Also das ist nicht nur ein Gelaber, sondern das muss ein tätiges Handeln sein, was auch eine existenzielle Bedeutung hat. Und ich glaube, diese Menschen brauchen wir, damit eine freiheitliche Gesellschaft funktioniert. Sonst haben die Feinde der Freiheit leichtes Spiel und die sind gerade sehr massiv.
Die haben gerade Oberwasser.
Die haben gerade leider.
So, aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir, weil ich selber noch nicht fertig bin damit.
Ja, bin ich auch überhaupt nicht.
Trump.
Ja.
Das Attentat als politisches Instrument. Bei John F. Kennedy haben alle gesagt, ach wie schrecklich. Bei Adolf Hitler hätten viele gesagt, ach wie gut. Bei Trump, und das ist ja so eine interessante Metadebatte, ich glaube, Sascha Lobo hat dazu auch geschrieben, so dieser erste Reflex, so, oh. Also Mitgefühl fällt einem schwer, ich sag's mal vorsichtig. Ich glaube, El Hotzo hat dieses gepostet, so knapp daneben, oder schade, dass er nicht irgendwie so.
Ja, oder er findet es großartig, wenn Faschisten sterben.
Das war dann der Nachsatz. Der erste war ein Gag, er sollte ein Gag werden. Was haben Trump und ein Bus gemeinsam, beide knapp verpasst? Ja, mäßig lustig, aber wir sehen es am John F. Kennedy-Attentat, und dafür gibt es hier viele andere, Allende oder so auch, wo man sagt, das ist aber Unrecht. Ab wann wird das Attentat Recht oder Gerecht?
Ich glaube, dass man auch da von den Widerständlern eine ganze Menge lernen kann. Die haben sich es nämlich überhaupt nicht leicht gemacht, damit einen Menschen zu töten, sondern haben das ethisch sehr genau abgewogen. Ist das eigentlich gerechtfertigt? Gerade übrigens Bonhoeffer als Theologe hat darüber lange nachgedacht, dürfen wir das machen? Helmut James von Moltke, der sehr ethisch orientiert war, der Kreisauer Kreiskopf, hat sich lange wirklich auch gescheut, überhaupt an ein Attentat zu denken, beziehungsweise das gut zu heißen. Ich glaube, es gibt in einer Demokratie, und die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine Demokratie, und Donald Trump ist ein demokratisch legitimierter Präsidentschaftskandidat, überhaupt nicht die geringste Rechtfertigung, ein Attentat zu planen und durchzuführen. Es gibt überhaupt gar keine Rechtfertigung für politische Gewalt in einem demokratischen Staat, und die Vereinigten Staaten sind eine Demokratie. In dem Moment, wo es tatsächlich diktatorisch wird und wo, um es mal tatsächlich ethisch, vielleicht sogar theologisch zu sagen, das Böse an die Macht kommt und sich auch als bös äußert, sieht die Situation ganz anders aus.
So, und jetzt kommt hätte Fahrradkette. Ja. Wenn in 20 Jahren sich herausstellt, dass Donald Trump diese Wahl 2024 gewinnt, um dann, und das Playbook ist fertig, ich glaube auf fast 1000 Seiten, das haben seine Think Tanks zusammengeschrieben, die amerikanische Demokratie, so wie wir sie kennen, auszuhöhlen, umzubauen. Der hat ja mit dem Supreme Court schon angefangen. Da wird man in 20 Jahren sagen, ja Mann, oh Mann, wäre vielleicht anders doch besser gewesen.
Natürlich, aus der historischen Rückschau ist man immer schlauer. Völlig richtig.
Legitimiert aber jetzt nichts.
Legitimiert es nicht, würde ich sagen. Ich bin in der Tat damit auch nicht fertig. Aber ich glaube ja tatsächlich immer noch an die Kraft der demokratischen Institutionen in den Vereinigten Staaten. Noch immer.
Suse, du stellst deine Schlussfrage, aber jetzt noch nicht, weil ich weiß, dass Tobias ein Menschenfreund ist. Und aus dieser Gruppe von 2000 Menschen, so um, nee, Moment, 200, nee, 200 sind hingerichtet worden.
Aber es war so, das ganze Netzwerk das ist übrigens das Irrsinnige. Es gibt auch eine ganz tolle Studie. Es war ja wirklich ein sehr breites Netzwerk. Und das finde ich übrigens als jemand, der sich für Kommunikation interessiert, auch so interessant, dass dass da ganz viel Kommunikation zwischen Menschen stattfand, die sich sonst nie getroffen hätten. Mhm. Also ich habe mal mit einer Tochter eines Widerstandskämpfers ein Buch gemacht, ist schon lange her, Gutenberg. Eine ganz wunderbare, übrigens in Essen lebende ältere Dame, mhm. die tatsächlich noch die Taschenkalender ihres Vaters mhm. hatte. Auch Gutenberg war befreundet mit den Donanis und den Bonhoeffers, war selber Monarchist und ist im Umgang mit Menschen, die an die Republik glaubten und dafür einstanden, plötzlich immer offener für die Republik geworden. Und das Irrsinnigste an diesen Taschenkalendern, ich war völlig perplex, dass es die noch gibt, war, dass man da eben sehen konnte, wann der Gutenberg tatsächlich Leute aus dem Widerstand getroffen hat. Dann stand da Bonn ja am 1. Januar 1942 und dann stand Doha. Mhm. Ja, und das, also ganz toll. Und sie sagte mir, deswegen komme ich drauf, sagte mir mal, sie glaubte, ihr Vater hätte im Widerstand seine beste Zeit im Leben gehabt, weil er so viel kommunizieren konnte und so viel unterschiedliche Menschen kennengelernt hatte, die er sonst nie getroffen hätte. Total interessant.
Und siehst du, genau das wäre meine Frage gewesen. Erzähl doch mal eine so eine Geschichte. Die, so, aber du hast sie schon beantwortet. Schiri, du bist dran.
Ich möchte auch noch eine Geschichte erzählen von deinem Großvater, die mich auch sehr berührt hat, weil dein Großvater ja sehr gut Geige spielen konnte und deine Großmutter diese Geige dann auch ins Gefängnis gebracht hat. Und dann hat er gespielt und die Wärter haben die Türen bei ihm aufgemacht oder die Tür bei ihm aufgemacht, damit alle das hören konnten. Und er hat teilweise Lieder gelernt, auf der Geige zu spielen, die sich die Wärter gewünscht haben.
Ja,
und das ist auch eine Form von Kommunikation,
absolut.
Die aber in dieser unwirklichen Moment von Gefängnis, von Wissen, ich werde wahrscheinlich hingerichtet, ich werde mein Leben verlieren und so weiter, ja auch wieder was ganz wunderschön Menschliches hat und auch eben ganz viel Kommunikation ist.
Ja, Ende. Musik ist Kommunikation und Musik spielte in der Familie eine ganz große Rolle. Mein Großvater hat das absolute Gehör gehabt und war tatsächlich wahnsinnig musisch. Ich glaube, so hat er übrigens auch das Entree in die Familie Bonhoeffer geschafft, weil die irgendwie wahnsinnig viel Hausmusik gemacht haben. Und tatsächlich im Gefängnis hat er damit eine Verbindung auch geschaffen zwischen ganz unterschiedlichen Menschen. Eben genauso wie du sagst, auch die Wärter haben dann seine Zelle aufgeschlossen und haben sich was von ihm gewünscht. Und er hat das mit großer Leidenschaft, er muss es mit großer Leidenschaft gespielt haben. Es gibt verschiedene Aussagen von Mithäftlingen. Also Haushofer schreibt zum Beispiel von dem Mann mit der Geige. Oder auch ein Onkel von mir, Eberhard Bethge, der auch in diesem Gefängnis war, hörte seinen Schwiegervater und war jedes Mal tief berührt. Das hat die Menschen sehr, sehr berührt und hat ihnen übrigens Kraft, Mut und auch Hoffnung gegeben in einer ausweglosen Situation.
Und deswegen frage ich dich jetzt, heute in 2024, was macht dir Mut?
Mir macht Mut, dass es sehr viele Menschen gibt und ich sehr viele Menschen kenne, die bereit sind, sich gegen Extremismus einzusetzen und für die Freiheit. Ich glaube, es gibt doch wirklich sehr viele Menschen, die das tun und die auch da bereit sind, Opfer zu bringen, wenn es wirklich ums Ganze geht.
Das war der Mutmach-Podcast, der seinen Namen selten so verdient hat wie heute. Vielen Dank, lieber Tobias Korenke.
Ich danke euch.
Vielen Dank, liebe Frau. Wir verabschieden uns bis zum 1. September.
Wow. Ich glaube, es ist der 2., aber egal.
Egal. Nee, am 1. wird gewählt. Am 2. sind wir wieder drauf. Natürlich.
Ja. Du bist vorher in Thüringen.
Kompetenz. Ich, Jörg Quos ist die Kompetenz bei uns. Ja, ich bin in Thüringen, ich gucke mir das an und ich werde versuchen, genau das, was du sagst, nämlich diese demokratischen Pflänzlein, diese Menschen, die da irgendwie zugange sind.
Und die gibt es.
Auf jeden Fall gibt es die. Und der klassische Journalistenblick wäre ja eher so, ich suche nach den Hakenkreuzen. Mhm. Ne? Also wo finde ich noch mehr Zeichen für noch mehr Verrückte?
Die sind allerdings unübersehbar.
So, das will ich aber nicht. Damit ihr uns nicht vergesst, haben wir uns die Mühe und die Freude gleichzeitig gemacht und sind ins Archiv gestiegen und haben euch für jeden Tag, ja, ich gestehe, hat auch ein bisschen was mit der Quote zu tun, für jeden Tag eine Folge, ja, ein Kessel Buntes, ne? Meine erste Reise, Prominente, unter anderem auch Julia Becker, erzählen. Das haben sie letztes Jahr schon getan, aber weil es so viel Spaß gemacht hat, senden wir dieses Jahr nochmal. Es gibt Familiengespräche über wichtige Sachen mit Suse, Paul und mir. Und es gibt Promi-Talks, unter anderem mit Atze Schröder. Wen haben wir noch, Sherry? Professor Möbius, den ich sehr schätze. Dem früheren stellvertretenden Regierungssprecher Georg Streiter, der über seinen Krebs spricht und, und. Ja, und wir hören uns wieder. Tobias, Urlaub? Nee, ne? In deinem... Okay, alles klar. Wir wünschen euch schöne Ferien.
Ja, darf ich vielleicht auch nochmal sagen, schöne Ferien.
Ja, Schatz, natürlich.
Ja, und tschüss.
Sag doch nochmal schöne Ferien, bitte.
Schöne Ferien.
Podcast von Funke.